Auch von mir einen schönen guten Morgen. Vorhin, der Lesetext hat uns in die Mitte der Bibel gebracht und der Predigtext führt uns in die Mitte des Evangeliums. Der Ausbildungsleiter meines Predikantenkurses hatte die Empfehlung gegeben, wenn man die Gemeinde richtig wach machen möchte, dann solle man irgendetwas tun, was nicht dem üblichen Gebrauch entspricht. Und so habe ich heute Folien mitgebracht und ich hoffe, dass Sie das sehen und erkennen und alle auch lesen können. Ich lese den Text und habe auch den Predigtext gleich auf der Folie, dass Sie noch einmal mitlesen können. Es ist also Philipper 2, Vers 5 bis 11. Und da heißt es, ich lese nach der Luther-Übersetzung, da heißt es, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Manchmal frage ich mich, wohin gelangen Menschen, die meinem Beispiel folgen würden? Führe ich sie in die Irre, in den Stress, in die Langeweile, in das Selbstmitleid? Verführe ich sie vielleicht zur Heuchelei oder zur Sünde? Führe ich sie auf falsche Wege? Wohin kommen Menschen, die mir heute nachgehen würden? In Hoffen, Vertrauen, in Treue, Verlässlichkeit, in Freude und Gelassenheit, in Ernst und Sorgfalt, in Festigkeit und Eindeutigkeit und schließlich auf das feste Fundament des Gottvertrauens? Wem sollen wir nachfolgen und in welche Fußtapfen sollen wir treten? Lassen wir uns von Menschen inspirieren oder von dem Herrn Jesus Christus? In dem Vers 5 hieß es, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Hier mahnt uns Paulus zur Nachfolge und Hingabe, zur engen Lebensverbindung mit Jesus Christus, die wir im eigenen Leben und im Umgang in der Gemeinde miteinander leben, bezeugen sollen. Und in diesen Tagen lesen wir oft, wie dieser oder jener Wirtschaftsboss, Politiker, Sänger oder Sportler so das Leben erfährt. Ich möchte keinem Zeitgenossen zu nahe treten, aber ihre Lebenskurven verlaufen oft nach dem Schema Aufstieg, Höhepunkt und Abstieg. Bei Jesus ist es gerade umgekehrt. Hier ist die Reihenfolge völlig anders. Hier ist es Abstieg, Tiefpunkt, Aufstieg und Erhöhung. Welche Lebenskurve auch immer sich in unserem Leben abspielt, darüber wollen wir auch nachdenken. In unserem, in ihrem und in meinem Leben. Der Abschnitt Philipper 2, 5 bis 11 gehört zu den dichtesten Aussagen über Jesus Christus in den Texten des Neuen Testamentes. Der ganze Weg Jesu, seine Gottheit von Ewigkeit her, seine Menschwerdung, sein Sterben am Kreuz, seine Erhebung zum Herrscher der Welt, wird in diesen Zeilen in großer Knappheit dargestellt. Und man kann diesen Text in drei Verse gliedern. Der erste Teil zum Beispiel enthält die freiwillige Selbsterniedrigung Christi. Und in dem zweiten Teil geht es um die Erhöhung Jesu Christi durch Gott den Vater. Und dabei fällt auf, dass im ersten Teil Jesus Christus aus völligem freien Willen und in völliger Hingabe dass den Weg geht, den Gott plante, während im zweiten Weg Gott der allein Handelnde ist, der Jesu Weg gestaltet und ihn erhöht. Und ich möchte an dieser einfachen Grafik erläutern, was ich darunter verstehe. Der Text, den Paulus formuliert, setzt ein mit der Herrlichkeit von göttlicher Gestalt, die Jesus vor seiner Menschwerdung bei seinem Vater im Himmel hatte. Und der Ausdruck von göttlicher Gestalt bedeutet so viel wie, dass er Gott gleich war, über die gleiche Herrlichkeit und Würde, wie Gott selbst verfügte. Und völlig selbstverständlich wäre es gewesen, wenn Jesus an der Gestalt festgehalten hätte, die seiner Gottheit entsprach. Wenn ich in eine solche Lage geraten würde, dass ich meinen Status freiwillig aufgeben sollte und eine sehr viel niedrigere Stellung einnehmen sollte, dann würde ich mich wahrscheinlich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Und ich vermute, dass unter uns viele sind, die ähnlich denken und handeln. Dass aber Jesus bereit war, die Stellung des Herrschers mit der des Knechtes zu vertauschen, das ist die Stufe, nimmt Knechtsgestalt an, zeigt mir das Wunder der göttlichen Liebe. Jesus wollte nicht ohne uns, ohne seine Gemeinde, in die ewige Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, eingehen. Wir sollten durch ihn und mit ihm bei Gott sein in Zeit und Ewigkeit. Er entäußerte sich, heißt, Jesus verzichtete freiwillig auf den ganzen Reichtum der göttlichen Herrlichkeit und Machtfülle. Jesus hat sich arm gemacht. Und Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus hat zu keinem Zeitpunkt auf seine Gottessohnschaft verzichtet, wohl aber auf seine göttliche Würdestellung. Und stattdessen hat er Knechtsgestalt angenommen und Jesus erfährt die Vergänglichkeit des menschlichen Wesens am eigenen Leib. Er hat sich als Mensch dem Schöpfer freiwillig unterworfen. Und seiner Erscheinung nach hat sich Jesus in keiner Weise von uns Menschen unterschieden. Das ist die Stufe, er wurde Mensch. Er spürte Hunger, Durst, Müdigkeit, Angst, Schmerzen, Leid, genau wie wir Menschen. Und er trug alles in unfassbarem Gehorsam und voller Hingabe an Gottes Plan. Was jedoch sein Wesen betraf, so unterschied er sich durch seine Sündlosigkeit von uns Menschen ganz radikal. Und Paulus schreibt nieder, er erniedrigte sich selbst, nicht er wurde erniedrigt. Jesus ist freiwillig Mensch geworden, obwohl er um den Leidens- und den Sterbensweg wusste, den er gehen würde. Und so konnte Jesus im Blick auf sein Leben sagen, und der Apostel Johannes überliefert es in seinem Evangelium, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu nehmen. Und das ist Gehorsam. Und darin liegt das Unverständnis der Zeit des Paulus damals und unserer Zeit heute. Während wir Menschen das Glück in ungehinderter Selbstentfaltung suchen, geht Jesus den Weg des Verzichtes und des Leidens. Und die letzte Stufe erreicht der Weg der Selbsterniedrigung Jesu in der Art seines Todes, zum Tode am Kreuz. Jesus stirbt nicht den Tod eines heldenhaften Menschen, so dass er bewundert würde und in aller Welt und zu allen Zeiten in der Bewunderung der Menschen stünde, sondern er stirbt den Tod eines Verworfenen. Und das ist der Tiefpunkt. Und damit tritt Jesus an die Stelle der Sünder, der Menschen aller Generationen. Und wieder stehen wir staunend vor der Liebe Christi. In unserem Kirchengesangbuch steht ein Vers in einem Lied, O Wunder ohne Maßen, wenn man's betrachtet recht, es hat sich martern lassen der Herr für seinen Knecht. Es hat sich selbst der wahre Gott für mich verlorenen Menschen gegeben in den Tod. Und dieser äußersten Selbsterniedrigung entspricht die Erhöhung durch Gott, die alle menschliche Vorstellungen übersteigt. Darum hat ihn auch Gott erhöht über alle Maßen und den Namen Jesus über allen Namen erhoben. Gott erhöht ihn. Und die letzten Verse des Textes, in den Versen beschreibt Paulus die einzig angemessene Reaktion der Menschen auf diese Erhöhung Jesu. Sie besteht in der Anerkennung der Herrschaft Jesu über alle Kreatur. Sein Name über alle Namen, und es werden sich einmal vor ihm alle Knie beugen. Und diese einzigartige und einmalige Herrschaft Jesu schmälert nicht die Ehre und Herrlichkeit Gottes. Im Gegenteil, wenn wir die Herrschaft Jesu anerkennen, wird Gott geehrt, aus dessen Hand Jesus seine Macht empfangen hat. Christus ist Herr. Und der ganze Textabschnitt aus dem Philipperbrief, den ich verlesen habe, steht unter der Überschrift: Seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Das Ziel liegt also nicht im bloßen Nachahmen Christi, im bloßen Nacheifern, sich bemühen, sondern in der engen Lebensverbindung und Verbundenheit mit Christus. Jesus ging freiwillig in die Tiefe. Gottes Macht und Gottes Kraft hat ihn über alle Maßen erhöht. Und unsere Bereitschaft, Jesus zu folgen, unser Leben ihm zu geben, ihm freiwillig zu dienen, diese Bereitschaft gibt Gott die Möglichkeit, uns in seinem Reich und in seiner Gemeinde zu gebrauchen und uns zu ehren, zu beteiligen an der Ehre, die Jesus beim Vater hat. Und wieder ist es Johannes, der dieses Wort Jesu überliefert. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen will, den wird mein Vater ehren. In den letzten Jahrzehnten hat sich in unserer Gesellschaft ein tiefgreifender Wertewandel vollzogen. Menschen suchen ihr Lebensglück in der Befriedigung ihrer individuellen Bedürfnisse. Und damit verbindet sich das Streben nach ungehinderter Selbstentfaltung. Bindungen und Pflichten werden oft nur noch in dem Maß akzeptiert, wie sie für das eigene Wohlergehen unumgänglich sind. Und der Bibeltext, den ich gelesen habe, stellt ein völliges Kontrastprogramm dar. Hingabe statt Selbstbehauptung, Verzicht statt Bedürfnisbefriedigung, Dienen statt Selbstverwirklichung. In allem, was Jesus tat und wofür er seinen Nachfolgern Wegbereiter war, ist Jesus dem Vater aus Liebe gehorsam gewesen. Gehorsam bis zum Tode. Wir sterben heute keinen Tod am Kreuz mehr, keinen schändlichen Tod. Aber wie oft werden Christen in unserer Gesellschaft verlacht? Werden sie nicht ernst genommen? Sieht man sie als von gestern übrig geblieben an? Und wie oft müssen wir unser Ansehen in den Tod geben? Müssen wir akzeptieren, dass wir nicht auf unserem Recht bestehen und beharren können, sondern vielmehr darauf achten sollen, was dem anderen dient? Und das fällt uns sicher manchmal schwer, auch in solchen Augenblicken Christus treu und hingegeben zu bleiben. Jim Elliot, der zusammen mit seinen 4 Gefährten von den Auka-Indianern am 8. Januar 1956 getötet wurde, hinterließ folgende Sätze. Der Grundsatz, wer hingibt, der empfängt, wird durch Gottes Handlung und Jesu Weg veranschaulicht. Gott hatte einen Sohn, den er lieb hatte. Er schonte nicht seinen Sohn. Er entäußerte sich selbst. Ist der Himmel durch diese Hingabe ärmer geworden? Nein, sowohl der Himmel als auch die Erde wurden reicher. Wer würde es wagen, Gottes Beispiel nicht zu folgen? Soweit Jim Elliot. Und ich meine förmlich, die Einwände zu hören, die sich an dieser Stelle erheben. Und wo bleibe ich? Habe ich nicht auch ein Recht auf mein eigenes Leben? Wem ist geholfen, wenn ich irgendwann selbst ausgebrannt bin und nicht mehr weiter kann? Und die Bibel berichtet von einem Mann, der sich genau diese Fragen stellte, von Demas. Und schreibt Paulus, er gewann die Welt lieb und suchte das eigene. Und die Bibel berichtet von einem anderen Mann, der Jesus hingegeben nachfolgte und mit Paulus verbunden diente, Epaphroditus. Er war ein treuer, zur Hingabe bereiter Mitarbeiter, nicht so bekannt wie sein Kollege Timotheus. Er war ein Mann, der sein Leben an Jesus auslieferte, treu in seinem Dienst stand und dessen Leben dadurch echtes Profil gewann. Epaphroditus war Mitarbeiter, Gehilfe, also einer, mit dem man Lasten tragen konnte und mit dem man Ziele erreichen konnte, gemeinsam Ziele erreichen konnte. Er war Arbeiter in der Ernte Gottes. Und dazu gehören Hingabe, Ausdauer und Treue. Dazu erwies er sich noch als ein praktischer Helfer für Paulus. Epaphroditus lebte nicht aus Eigennutz, sondern tat, was anderen hilfreich war. Und seine Hingabe machte ihn nicht ärmer, sondern reicher durch die Gemeinschaft, die er mit Jesus fand und die Gemeinschaft, die er mit seinen Glaubensgeschwistern haben konnte. Epaphroditus ist ein klassisches Beispiel für die Nachfolge und Hingabe. Beide, Demas und Epaphroditus, haben die Einladung Jesu gehört und sind ohne Zögern gestartet. Epaphroditus trat in die Nachfolge und nahm eine klare Entwicklung ohne Brüche. Wir hören zumindest nichts dergleichen. Demas startete auch und arbeitete mit, aber dann gewann er die Welt lieb und tauchte ab und ward nicht wieder gesehen. Ist das die Lebenskurve mancher Christen? Ist sie immer so klar wie die des Epaphroditus oder gleicht sie eher dem Demas? Vielleicht ist das eine mögliche Kurve. Wir hören den Ruf, brennen wie ein Feuer und äußere Umstände nehmen uns gefangen, Freundschaften vielleicht, Partner, Karriere, Ausbildung oder vielleicht sogar die Scheu zu dienen und wir stürzen ab. Und nach Jahren erinnern wir uns wieder unserer ersten Liebe und daran, wie hingegeben wir damals Jesus gelebt und gedient haben. Und es geht wieder aufwärts mit uns. Wir könnten viele solcher Lebenskurven zeichnen. Vielleicht prüfen Sie sich einmal selbst in einer stillen Stunde, wie die Ihre aussieht. Mit meiner Lebenskurve habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich abstürze, und das passiert mir auch immer wieder, hilft mir allein die Besinnung auf Gottes Wort, nicht mein Gefühl oder mein Wille. Wie würden Sie jetzt Ihre Hingabe an Christus, Ihre Bereitschaft zum Dienen und damit zum freiwilligen Selbstverzicht auf dieser Skala einordnen? Der Nullpunkt steht für den Beginn der persönlichen Nachfolge und Hingabe an Jesus und 100% wäre die erreichbare Höchstmarke. An welcher Stelle der Skala sehen Sie sich? Bei 5%? Bei 30%? Oder so zwischen 50% und 80%? Wir denken, Gott ist begeistert, wenn ich 30% und mehr an Hingabe bringe. Und der Himmel jubelt bestimmt bei 30% und 95%. So denken wir. Nein, der Himmel freut sich erst bei 100%. Und warum ist das so? Die Erklärung finden wir im Buch Maleachi, Kapitel 1, die Verse 6 bis 14. Ich lese diesen Text nicht, ich beschreibe ihn nur. Die Israeliten brachten damals ihre kranken, lahmen und blinden Lämmer als Opfer zum Altar. Und die gesunden, die fehlerfreien Lämmer, die Gott entsprechen würden, die haben sie verkauft, denn die haben Gewinn gebracht. Von solchen Opfern, solcher Hingabe, sagt Gott, sie sind wertlos für mich, auch wenn ihr meint, sie seien besser als nichts. Bring dein bestes Lamm vor mich, nur das gilt als ein Opfer, das mich ehrt, sagt Gott. Und warum wollte Gott das beste Lamm auf dem Altar? Jahrhunderte später hat Gott sein Bestes gegeben. Jesus Christus als Opfer an unserer Stadt. Ich gebe dir mein Bestes, gib du mir dein Bestes, sagt Gott. Und lasst uns einmal prüfen, was Gott uns gibt, was die besten Dinge sind. Ich weiß nicht, ob sie mit den Ihren übereinstimmen, aber was halten Sie davon? Gott schenkt uns Gemeinschaft, uns Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus. Und Jesus Christus wird die Mitte unseres Lebens. Christus ist mein Leben, können wir bezeugen. Und viele unter uns tun das. Christen haben Gemeinschaft mit dem lebendigen, gegenwärtigen Herrn. Und in dessen Gemeinschaft und Gegenwart leben sie. Und dadurch erlangen wir einen neuen Lebensstil. Wir ringen nicht mehr leidenschaftlich um Anerkennung und Bedeutung. Christen werden die Anliegen ihrer Mitmenschen und ihrer Mitgeschwister wichtiger als die eigenen. Das ist natürlich ein Lebensstil, der vor dieser Welt keine Bedeutung hat. Sie verwirft ihn. Aber dieser Lebensstil hat vor Gott Bestand. Und darüber hinaus lernen wir in unserer Lebensschule die Bedeutung des Gebetes kennen. Wir erkennen und lernen, Gott hört und gibt über Bitten und Verstehen. Und bei Jesus finden wir unsere neue Lebensmelodie, Freude. Er schenkt Freude und Geborgenheit, auch wenn uns das Leben hart anpackt. Und er verspricht, uns nicht zu verlassen und zu versäumen, bei uns zu sein alle Tage bis an der Weltende. Und in Jesus empfangen wir unseren Lebensraum, die Gemeinde. Paulus zum Beispiel fand in Philippi eine Gemeinschaft von Christen, die an ihm, seiner Arbeit, seinem Leben herzlich Anteil nahm. Er war dankbar für die Gemeinden, auch wenn sie ihm einige Bauchschmerzen bereiteten. Und manchmal geht's uns ja ähnlich. Und Gott schenkt uns darüber hinaus noch so viel anderes. Liebe, Dankbarkeit, Gefühle, Ausdauer, Treue. Das sind alles Wesenszüge Gottes, an denen wir Anteil haben dürfen. Und wenn wir einmal im Himmel sind, dann erleben wir die wunderbarste und herrlichste aller Ewigkeiten. Und deswegen sagt Gott, gib mir dein Bestes als Antwort auf meine Gaben. In Jesus Christus habe ich dir alle Schätze dieser Welt gegeben. Für welche dieser Gaben sind wir dankbar? Und was ist nun unser Bestes, das Gott von uns wünscht, was er fordert und was er von uns empfangen möchte? Unser Leben. Die Bereitschaft, Jesus nachzufolgen, ihm zu vertrauen, uns ihm ganz hinzugeben und auszuliefern. Bedeutet nun 100% Hingabe den absoluten Perfektionismus? Nein, nur woran mein Herz beteiligt ist, das ist das Beste, was Gott von mir erwartet. Nehmen Sie das Musikteam, nehmen Sie den Projektchor oder die Blechbläser. Würden CDs von Ihnen der absolute Hit werden und ganz oben an der Skala stehen? Nein. Aber Gott sieht nicht Ihre Vollkommenheit, Gott sieht Ihre Hingabe. Sie singen ihr bestes Lied zur Ehre Gottes und sie begleiten die Gemeinde in der Anbetung mit ganzer Kraft und den Gaben, die Gott in sie hineingelegt hat. Sie halten nichts zurück. Oder denken Sie an den Kaffeedienst. Auch sie geben ihr Bestes und mit welcher Liebe und Fantasie ist die Kaffeetheke immer gedeckt. Die Mitarbeiter freuen sich über ihren Dienst, den sie tun. Sie sind froh darüber, Gott zu dienen mit dem, was er in sie hineingelegt hat und ihren Gaben entspricht. Und wenn jeder das tut, dann wächst die Gemeinde zur Ehre Gottes. Gott unser Bestes zu geben, ist vor allem Herzenssache. Und man kann Dienste tun, die beeindruckend wirken, oder sehr unscheinbare Arbeiten, die niemand zu bemerken scheint. Entscheidend ist die persönliche Einstellung und Geisteshaltung. Hingabe heißt, dem Herrn Jesus Christus ganz zur Verfügung zu stehen, mit Herzen, Mund und Händen, mit Leib, Seele und Geist. Herr Jesus, ich möchte dir Dank sagen, dass du uns ein Leben in deiner Gemeinschaft angeboten und ermöglicht hast. Und ich bete darum, dass wir deinen Eigenschaften, deinen Gaben, deinem Weg und deinem Willen mit uns Raum geben und nacheifern, dass wir nicht Beispiel nehmen an Menschen, sondern Beispiel nehmen allein an dir und uns und unser Leben von dir gestalten und prägen lassen. Wir werden nicht ärmer dadurch, sondern werden reicher, weil wir dich lieben lernen und deine Liebe in unserem Leben erfahren. Amen.